Die Fans mussten lange auf die Verfilmung warten. Jetzt ist es soweit. Frank Schätzing, der Schwarm, kommt auf den Bildschirm. Zwar war es nicht Hollywood, sondern das ZDF, das sich an die Verfilmung des tausendseitigen Ökodramas gewagt hat, aber die Mainzer Fernsehmacher haben sich die Dreharbeiten einiges kosten lassen. Von Produktionskosten in Höhe von 44 Millionen Euro für die achteilige Serie ist die Rede. Das ist durchaus schon auf Blockbuster-Level. Ob die Rundfunkgebühren sinnvoll angelegt wurden, darüber lässt sich streiten. Auf alle Fälle dürfte die Serie dazu beitragen, die Aufmerksamkeit auf die Weltmeere und die Geheimnisse, die sie noch immer bergen, zu lenken. Eine, die die ersten Episoden schon gesehen hat, ist meine Kollegin, die Meeresbiologin Caroline Schacht. Sie macht sich seit vielen Jahren beim WWF für den Schutz der Ozeane stark und war seinerzeit begeistert über das Buch, das sie inzwischen mehr als 6 Millionen Mal verkauft hat. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich plaudere heute mit Caroline über Film, Buch und natürlich das Meer. Hallo Caroline, fast 20 Jahre ist das nun schon her. Man glaubt es kaum. Als der Schwarm erschien, hast du eine, ich würde mal sagen, fast euphorische Rezension veröffentlicht. Ich zitiere mal. Ein Buch, das den Puls in die Höhe treibt, wenn die Welle sich bricht, weil die Spannung in jeder Haarwurzel ankommt. Ein tolles Buch. Ja, Caroline, wie sieht's aus? Hält der Film, was das Buch verspricht?
Ja, also ich habe die ersten drei Folgen, wie du schon sagtest, sehen dürfen. Die Spannung ist zum Ende des dritten Teils wirklich greifbar. Ich möchte aber gerne ergänzen, dass meine Rezension mit dem letzten kleinen Halbsatz aufwartet, dass das zwar ein tolles Buch sei, aber kein schönes. Das habe ich damals auch noch geschrieben und das ist deswegen wichtig gewesen, weil es doch auch eine Geschichte ist, die uns Menschen wirklich den Spiegel vorhält. Hat ja auch ein bisschen was Philosophisches dabei. Ja, also ich fand das Buch damals großartig und ich muss sagen, am Ende der dritten Episode ist man echt gespannt, wie es weitergeht.
Es geht ja jetzt schon um ziemlich viele Rezensionen, was die ersten Folgen angeht. Ich habe sie noch nicht gesehen und die Meinungen gehen ja durchaus da auseinander. Schätzing selbst sagt, es pilchert mehr, als es schwärmt. keine Ahnung. Er meint damit, glaube ich, dass es zu stark verkitscht ist und zu viel auf Liebesbeziehungen und ähnliche Geschichten angehen. Wobei ich sagen würde, wenn ich das Buch gelesen habe, ist er ja nun auch nicht gerade Dostojewski, also ein Meister der Charakterisierung, sondern er ist ja eher so in dem amerikanischen Stil, sagen wir mal Michael Crichton oder Dan Brown oder sowas. Wie hast du es empfunden?
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe mich ein bisschen gefragt, warum eine Geschichte, die natürlich Aktualisierung nötig hatte jetzt in 20 Jahren Existenz.
Ja, warum denn?
Naja, es war schon so, dass das, also vor 20 Jahren hat dieses Buch wirklich, es war prall gefüllt mit meereswissenschaftlichen und ökologischen aktuellsten Erkenntnissen von damals und hat ja auch so ein bisschen die geopolitische Situation beleuchtet. Aber da hat sich natürlich viel getan und die Appelle und Anregungen, die man aus diesem Buch ziehen konnte oder die da einfach drin gesteckt haben, die zu aktualisieren. Ich glaube, das wäre mir als Autorin von so einem Buch, das wäre mir dringend wichtig gewesen und ich habe das so ein bisschen rauslesen können aus den Interviews mit Schätzing, seitdem das jetzt alles in allen Kanälen besprochen wird, dass auch ihm das nicht weit genug gegangen ist, wie das jetzt passiert ist. Also die inhaltliche Aktualisierung ist so das eine. Aber das andere ist tatsächlich, dass es man sich so ein bisschen fragt, warum jetzt hier jede einzelne Figur noch eine Beziehung an die Seite organisiert bekommt. Also an Spannung braucht diese Geschichte eigentlich kein i-Tüpfelchen mehr. Das lenkt so ein bisschen ab vom Inhalt.
Also du bist auf jeden Fall begeistert, höre ich da so zwischen den Zeilen zumindest raus. Andere sind nicht so begeistert. Ich zitiere mal die Welt. Der schreibt, der Rezensent, fand ich auch sehr schön, der Schwarm ist eine Ressourcenverschwendung ersten Ranges, was auch für die eingesetzten technischen Mittel gilt. Die vom Schwarm ausgelösten Katastrophen sieht man kaum, bleiben bloße Behauptungen. Den wild werdenden Walen merkt man ihre Genese aus Nullen und Einsen ungefähr so deutlich an wie dem Halbdrachen Nepomuk bei Jim Knopf. Nun gut, also ich glaube, wir müssen uns dann vielleicht doch selbst ein Bild machen, wie denn der Film letztendlich geworden ist.
Ja, also ich möchte da nochmal kurz zurück auf die Schilderung von so Szenen, die mir als Meereswissenschaftlerin oder als Meeresbiologin ja auch aufgefallen sind. Also da ist diese Hauptfigur ganz am Anfang, erste Szene, die heißt Charlie, ist Meeresbiologin und die soll das Meeresbodenvermessungsprogramm ihres Kieler Institutes beaufsichtigen. Und das tut sie ganz einsam auf einer Shetlandinsel im nördlichen Atlantik. Da windet es sehr und es ist total eiskalt, das sagt sie auch später. Und sie holt sich gerade Brennholz. Also man weiß, wie unwirtlich das da gerade ist. Und dann meldet sich plötzlich ein Computer mit einem Fehler an dem AUV, also diesem autonomen Unterwasserfahrzeug, das da draußen die Bodenvermessung macht. Und man fragt sich, ja, oder sie sich auch, was ist da los? Und um selbst nachzusehen, schmeißt sie sich also in so einen Neoprenanzug und auf ihr kleines Bötchen mit Außenborder. Und dann springt sie ins Wasser. Nur mit einem Bleigurt, mit Flossen und mit Maske. Ohne Handschuh und ohne Haube. So, und in diesem Atlantik zwischen Schottland und den Färöern da oben, da wird das Wasser nie wärmer als 12 Grad. Das nenne ich mal Eistauchen. Also das ist so eine Szene, wo ich denke, okay, als Meeresbiologin muss ich da offensichtlich Abstriche machen. Also da wird so im Namen der Filmdramaturgie einfach mal an den Fakten geknabbert und nicht unerheblich. Also da gibt es so ein paar Szenen. Also anderes sieht einfach aus wie in der Badewanne gefilmt. Das ist schon so. Ich finde das deswegen, glaube ich, nicht so schlimm, weil ich hatte genug Film im Kopf, als ich das Buch gelesen habe. Und ich merke auch, dass diese drei Folgen, ich habe mir jetzt mindestens zwei davon zweimal angesehen, die überschreiben meinen inneren Film nicht. Okay. Also der ist so dominant immer noch und so kenntnisreich und so bunt und spannend, da reicht das neue Programm sozusagen nicht ran.
Aber trotzdem hat er dir offenbar gefallen und du wirst dir die anderen Folgen wahrscheinlich auch noch anschauen.
Das mache ich auf jeden Fall. Das ist schon, also vielleicht sollten wir mal kurz sagen, worum es überhaupt geht so in dieser ganzen Geschichte. Man wird ja als Zuschauerin und Zuschauer langsam herangeführt, dass es offensichtlich rund um die Erde gerade zu krisenhaften Phänomenen kommt, die alle mit dem Meer zu tun haben, aus dem Meer kommen, im Meer passieren und die den Menschen irgendwie schaden oder Rätsel aufgeben. Und am Ende der dritten Folge ist das dann soweit, haben wir sozusagen den kompletten Problemaufriss präsentiert bekommen. Also dann sind die Würmer am Kontinentalabhang vor Norwegen entdeckt und haben die Ölbohrpläne dort schon durchkreuzt, weil sie ganz offensichtlich das Methanhydrat im Meeresboden destabilisieren. Dann sind auch schon die Wale vor der Küste Kanadas erst ausgeblieben und dann in so extrem verändertem Wesen zurückgekommen. Sind Menschen gestorben an der französischen Küste an so einer Killeralge und so weiter.
Ja, lass noch mal drüber reden. Wie realistisch ist denn das? Also nehmen wir meinetwegen attackierende Wale. Hat es ja schon gegeben. Also attackierende Orcas vor Galicien, Nordspanien letztes Jahr, vorletztes Jahr, haben die spaßeshalber Boote attackiert und die Ruder abgebissen. Macht Zufall gewesen sein, aber gibt's durchaus.
Ja, möchte man jetzt ein bisschen in Frage stellen, ob die wussten, dass sie uns, also den Menschen da oben drauf Schaden zufügen. Aber
Buckelwale, die auf Boote gekracht sind, wahrscheinlich aus Versehen, habe ich auch
genau,
schon gehört.
Genau, hat es einfach mal gegeben, ja genau. Das ist, glaube ich, so, diese Szene in dem Film ist eben tatsächlich, jetzt wo du es ansprichst, kann man es ja vielleicht verraten, also da, die machen das gezielt und die machen das im Schwarm und sie kommen sozusagen als Gruppe aus der Tiefe hoch und erst werden sie vom Whale-Watching-Boot beschrien und bekrischen und fotografiert, um dann eben wirklich aufzusteigen und diese Boote in Stücke zu zerlegen. Also ja, das hat es sicher mal gegeben. Ich würde jetzt gar nicht jedes einzelne dramatisierte Phänomen sozusagen eins zu eins auf naturalistischen Hintergrund abprüfen wollen, aber die Idee ist einfach, dass man sich wundern soll. Also das soll jetzt passieren und die machen das konzertiert oder machen das alle gemeint. Das wirkt ja wie ein Plan und genau so kommt es ja rüber. Es wirkt ja so
geplant. Genau, das ist so die Idee hinter dem Roman ja letztendlich, dass es Phänomene beschreibt, die es möglicherweise geben kann. Ich weiß nicht, ob sie zum Beispiel diese methanfressenden Würmer, wie es damit, gibt es sowas wirklich?
Ja. diese, also Methanfresser sind entdeckt worden. Ich glaube 2000, tatsächlich ungefähr so um den Dreh, als das Buch erschien, gab es so die ersten Beschreibungen und ich glaube, es hat auch schon Bestätigungen davon gegeben. Also das eine waren so anekdotische Geschichten und jetzt sind, glaube ich, aber schon die, ist schon die zweite Generation Veröffentlichungen dazu erschienen.
Interessant finde ich auch die Geschichte mit den infizierten Hummern oder diese Algen. Es ist ja auch eigentlich hochaktuell, wenn man so über Zoonosen, wir haben jetzt gerade Corona einigermaßen hinter uns gebracht, aber da weiß man ja auch nicht so genau, wo es herkommt. Vermutlich irgendwo aus dem Dschungel über Tiermärkte in China, zumindest eine Theorie. Gibt es sowas auch aus dem Meer, dass so Krankheiten schon aus dem Meer irgendwie übergeschwappt sind von irgendwelchen kranken Tieren?
Also man kennt das ja, dass es Vergiftungserscheinungen gibt durch zum Beispiel Erfahrungen, die Menschen schon mal gemacht haben mit Petermännchen. Also dass man irgendwie auf Fische tritt. In der relativ flachen Nordsee gibt es das. Und dass diese Dornen, das ist ja so hochgradig infektiöse Verletzungen sind, die dann schwere Schäden nach sich ziehen können. Also das glaubt man ja manchmal nicht, dass sich sozusagen dieser ganz harmlose Kontakt als Badetourist irgendwie sich dann plötzlich zu so einem lebensgefährlichen Abenteuer entwickelt.
Ich habe auch irgendwann mal gelesen, dass Tiere im Meer giftiger sind als die an Land, weil die ihr Gift ja irgendwie verspritzen und das durch das Meerwasser schneller verdünnt wird. Deshalb muss es tödlicher sein und giftiger sein als bei Landtieren.
Das scheint total Sinn zu machen, aber giftiger im Sinne von töten die Menschen schneller, oder?
Ja, so habe ich zumindest damals oder in Erinnerung, ist auch schon ein Weilchen her, aber es ist natürlich auch interessant wiederum andersrum, dass man solche Gifte natürlich auch einsetzen kann, um Medikamente zu entwickeln.
Und zum Beispiel.
Sind ja viele Organismen im Meer auch, sagen wir mal, im Blickfeld von, was sagt man, Medikamentenforschern oder so.
Ja, das ist
durchaus
das ist
denkbar. Aber das ist kein Thema beim Schwarm, glaube ich, mich richtig zu erinnern. Ein Knaller damals war ja auch 2004, der Tsunami vor Indonesien.
Ja.
Ich hatte damals von Tsunamis, ich hatte von Tsunamis damals nichts gehört. Vorher kannte ich allenfalls als Sushi-Marke.
Ja.
Und 2004 ist das Buch erschienen. 2004, Ende des Jahres, ist der Tsunami vor Indonesien nach dem Erdbeben losgegangen. Und das war natürlich schon ein ziemlicher Knaller. 250.000 Tote.
Ja, unglaublich.
Das hat wahrscheinlich dem Buch auch nochmal einen zusätzlichen Schub gegeben, denke ich.
Ja, da gibt's ja so eine rührselige Geschichte, dass der Frank Schätzing, der Autor, beschreibt, wie nach dem Tsunami eine Familie zu ihm kam und die Eltern schilderten, dass der Sohn dieses Buch während des Indonesien-Urlaubs am Strand gelesen hat, um dann quasi eins zu eins zu erleben, dass genau das, was dort vorkommt, nämlich ein Tsunami und wie er gebildet wird und was dann für Effekte zu erwarten sind, dass er das dann gesehen, verstanden und Alarm geschlagen hat, um die Familie dann zu retten sozusagen. Also die haben ihm gesagt, also hätten sie das nicht gelesen, wären sie damals auch umgekommen.
Schöne Geschichte, glaube ich nicht ganz. Ehrlich gesagt, ist Schätzing und hat sie auch jetzt wieder rausgekramt. Aber sie ist auf jeden Fall eine gute Geschichte.
Ja.
Das glaube ich, muss man natürlich auch sagen, Schätzing ist Profi und Werbefachmann. Ja. Da passt natürlich so eine Story. Wir können sie ja mal glauben.
Genauso gut wie die Geschichte, wie er zu dieser Story an sich kam. Dass er davon geträumt hat.
Oder was, ne?
Ja, genau. Und sich dann nachts um 4 aufgeschrieben hat, die Meeresbewohner wenden sich gegen die Menschen. Es wird ein Thriller, heißt der Schwarm. Punkt. Wieder in die Schublade gelegt. Genau. Ja, egal. Und dennoch glaube ich, dass diese wissenschaftliche Basis, die dieses Buch ja unbestritten liefert und auch zwischen den großen Kapiteln ja auch auswalzt, dass das eine unverzichtbare Basis auch ist, um nachzuvollziehen, was diese Geschichte sozusagen mit unserem Leben heute zu tun hat. Also ich glaube, dass das eine super elegante Verquickung war aus so ein bisschen aus Feature, aus tatsächlichen Fakten und eben dieser irren Geschichte dahinter. Ich fand das sehr gut gemacht damals.
Ja gut, es fanden ja offenbar auch viele andere. Das Buch hat sich millionenfach verkauft. Ich glaube, es ist in 27 Sprachen übersetzt worden. Wie geht's den Meeren? Oder sagen wir mal, die Situation von vor 20 Jahren verglichen mit heute? Was würdest du sagen? Wir haben vorhin darüber geredet, du hast ein Interview gegeben zu einer aktuellen Konferenz zum Schutz der Hohen See. Hohe See, wo fängt die an? Bei 200 Kilometer?
Seemeilen.
Seemeilen.
Also eigentlich außerhalb der sogenannten ausschließlichen Wirtschaftszone. Das ist nicht immer die 200-Seemeilen-Grenze. Also außerhalb von nationaler Gerichtsbarkeit, wie man es auch sagt, oder Hoheitsgewässern. Mhm,
genau. Okay, das heißt also, das ist sozusagen, der Wilde Westen beginnt nach spätestens 200 Seemeilen und von diesen Meeren stehen bislang nur 1% unter Schutz. Da kann man noch mal kurz erinnern, wir hatten ja kurz vor Weihnachten die CBD, also eine Konferenz zum Schutz der Biodiversität, und einer der Beschlüsse war, dass man 30% der Erdoberfläche inklusive der Meere unter Schutz stellen will bis 2030. Da ist man bei der Hohen See noch weit von entfernt, oder?
Da ist man absolut weit von entfernt, und das ist eine gute Überleitung zu deiner Eingangsfrage. Also diese Konferenz, die da jetzt gerade in New York stattfindet, ist ja eigentlich die Fortsetzung der im August abgebrochenen Verhandlung, die damals schon als die eigentlich letzte inseriert war. Und es geht eben seit 20 Jahren, um das nochmal aufzugreifen, weil das Buch ist 20 Jahre alt, über das wir gerade reden, und interessanterweise sind diese Verhandlungen eben ebenso alt, um den ersten gesetzlich vereinbarten Regelungsrahmen für die Hohe See. Und wenn du so sagst, das ist ja völlig richtig, 1%, das ist ja total weit weg von dem, was man da sich als Ziel bis 2030, ist ja auch nicht mehr so weit hin, gesetzt hat, dann ist ganz klar, wir brauchen die Hohe See und wir brauchen Schutzmaßnahmen und Möglichkeiten für Schutzmaßnahmen auf der Hohen See, um überhaupt auf diese 30% kommen zu können. Denn allein mit den Küstengewässern werden wir das niemals hinkriegen. Und das reicht eben auch nicht.
Wobei das natürlich nochmal ein langes Thema ist. Wahrscheinlich wäre das nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast. Weil es reicht ja eben nicht nur, die Hohe See unter Schutz zu stellen, sondern man muss sie ja in irgendeiner Form auch kontrollieren. Und da wird es dann wahrscheinlich heikel, vermute ich mal.
Ja, das ist völlig richtig. Aber das Mandat, also das Mandat, wer darf überhaupt Schutzgebiete ausweisen, wer darf Vorschläge machen für, hier muss ein Schutzgebiet hin, weil das und das da vorkommt oder weil wir das toll finden, und wer verwaltet es? Dieses Mandat haben bislang ausschließlich Küstenstaaten für ihre Gewässer. Und das Mandat für die Hohe See hat niemand. Und dieses Mandat wird beschrieben, soll beschrieben werden in diesem Vertrag, in diesem Abkommen. Und das ist so wichtig, dass es überhaupt international zum ersten Mal die Möglichkeit gibt, einen Prozess in Gang zu setzen, der am Ende zu einem Schutzgebiet führt. Das hat es eben noch nicht gegeben. Und da, ja, da kann man nur die Daumen drücken, dass das jetzt was wird. Also da.
Okay, da bleibt noch einiges zu verhandeln. Wir werden das weiter beobachten. Und selbst wenn man sich einigt, wird das Thema sicherlich die Ausgestaltung eines solchen Vertrages und die Details uns auch noch die nächsten 20 Jahre, schätze ich mal, beschäftigen, vermute ich mal.
Zu befürchten, ja.
Ich hatte noch mal so die Frage angeschnitten, wie geht es den Meeren im Vergleich zu vor 20 Jahren oder vor 30 oder 40 Jahren? Die IPBES, also dein Expertengremium der UN, hat sich so das Artensterben, den Verlust der Biodiversität angeschaut, weltweit, als nicht unbedingt auf Meere bezogen. Und er hat 5 Treiber so definiert, die vor allen Dingen Verursacher des Artensterbens sind. Bezieht sich aber vor allem natürlich auf Land. Wie sieht das auf die Meere aus? Was ist so da der wichtigste Faktor? Verschmutzung? Sicherlich, wir reden viel über Plastikmüll in den Meeren, aber es gibt natürlich auch noch ein paar andere Dinge, die dort sozusagen eingeleitet werden. Ich denke jetzt mal zurück, versenkte Atom-U-Boote, früher das Thema Dünnsäure war so eins, und ich glaube, so eine Ölplattform ist auch nicht unbedingt eine Einrichtung, die für die bessere Wasserqualität rund ist. Wie sieht's aus? Hat sich das in 20 Jahren verschlimmert oder verbessert, oder wie ist deine Einschätzung?
Naja, ich denke, wichtig ist zu verstehen, dass allein, weil das Verständnis und die Erkenntnis über die Belastung, die Sensibilität, die Renovierbarkeit oder Erholungsfähigkeit und unsere Macht sozusagen, das zu ändern, über die Sachen sind wir uns jetzt ja deutlich besser im Klaren. Und das hat dazu geführt, dass es viele auch Abkommen gibt, die sich mit genau den von dir geschilderten Sachen konkret befassen, die da Erlaubnisse formulieren oder Verbote formulieren. Aber deswegen sind ja die Probleme noch nicht weg. Also nur weil wir es erkennen, haben wir es ja noch nicht im Griff.
Also bei Verschmutzung denke ich vor allen Dingen auch so küstennahe Geschichten, das ist vielleicht gar nicht mehr so Dünnsäureverklappung ungefähr das Thema, aber das, was sozusagen über die Flüsse reinkommt, also ich denke an die Ostsee, die Todeszonen, die sich dort ausbreiten, weil immer mehr Nährstoffe über die Flüsse, über die Landwirtschaft quasi eingeleitet werden, oder ich denke ans Mar Menor in Spanien, so eine küstennahe Gegend in der Nähe von Murcia, was quasi tot ist.
Generell, hast du völlig recht, sind die die Hinterlandprobleme werden über die Flüsse natürlich zu Meeresproblemen. Also alles, was da drin steckt, steckt dann irgendwann auch zumindest im Küstenmeer. Und bei den Nährstofffrachten oder den Eutrophierungsproblemen in der Ostsee, da sind wir schnell dabei, dass das natürlich landwirtschaftliche Produkte sind, also Düngemittel, die dazu führen, dass die Überdüngung in den Küstenmeeren so wahnsinnig zugenommen hat oder vor allem nicht abgenommen hat in dem Maße, wie sie abnehmen müsste. Da gibt es ja Grenzwerte, die seit 20 Jahren bekannt sind, die nicht eingehalten werden.
Zweites Stichwort ist Lebensraumvernichtung. Da denkt man an Land, natürlich vor allen Dingen an Abholzung von Wäldern zum Beispiel. Wie ist das im Meer? Da fällt mir vielleicht Tiefsee am ehesten ein, aber da ist man ja noch nicht so weit mit dem Tiefseebergbau, oder?
Aber der Tiefseebergbau ist gar nicht unbedingt das, was uns da so belasten muss. Es gibt ja auch Tiefseefischerei. Also die Tiefsee, wenn man sie mal nicht unbedingt bei 1000 Metern anfangen lässt, gibt ja keinen so einen richtigen Strich, den man zieht in der Meerestiefenbeschreibung. Aber überall da, wo kein Licht mehr hinkommt vielleicht. Also dann sind wir ja bei vielleicht 200 Metern Tiefe. Das ist ja noch locker befischbar aus heutiger Sicht. Dann sind das natürlich viel so diese Grundschleppnetzfischereien, die den Boden berühren, die einfach ob ihrer schieren Größe und ihres Gewichts den Meeresboden einfach mal kahl rasieren und da alles zerstören, was da gewesen ist. Also vor allem die festen Strukturen werden da so in Mitleidenschaft gezogen. Dann sind da, also Lebensraumverluste sind, heißt ja nicht nur, dass man ihnen dass man den Tieren da unten die Lebensräume abräumt, sondern auch, dass man sie zunichte macht, weil sie zum Beispiel durch Überdüngung mit Algenmatten überdeckt werden oder durch den mikrobiellen Abbau, der so unglaublich viel Sauerstoff zehrt, das Leben darunter zunichte macht. Also auch das ist ja ein
Lebensraum. Ja, also die Veränderung des Lebensraums letztendlich. Da sind wir dann auch schnell beim Klimawandel, Korallensterben etc., was natürlich auch ein typisches Meeresthema eigentlich ist. Was sich sicherlich seit dem Erscheinen der Schwarms nochmal verschärft hat.
Absolut. Also die Erkenntnis, dass wir ohne gesunde Meere, die mit hoher Resilienz an unserer Seite sind und dafür arbeiten, dass die Klimakrise nicht überhand nimmt, das bedeutet ja auch, dass wir erkennen müssen, dass diese CO2-Aufnahmekapazität von Meeren, die enorm ist, also die schlucken einfach so viel weg. Der Meeresboden ist anerkanntermaßen der größte Kohlenstoffspeicher unserer Erde. Aber die CO2-Aufnahmekapazität ist das eine. Das andere ist, was das CO2 im Meerwasser macht. Und dass die Meere unsere guten Partner sind im Kampf gegen die Klimakrise, gleichzeitig aber schrecklicherweise an Übersauerung leiden oder an Versauerung. Das heißt,
das führt dann wieder für Sterben von Muscheln und allem,
ja, genau.
Alle, die sozusagen
Kalkbilden
sind.
Genau, ne? die kriegen das nicht mehr hin. Der Kalk wird nicht mehr fest genug. Und das ist das kann man jetzt schon messen, dass das so ist.
Stichwort Klima und zurück zum Schwarm. Methanfressende Bakterien hatten wir vorhin. Kannst du mir da nochmal ein bisschen Erklärung, Nachhilfe geben? Wie hängt das da zusammen? Es gibt irgendwelche Methanschichten und wenn die frei würden, wäre es ja auch fürs Klima wahrscheinlich fatal, weil Methan ja eben auch ein Treibhausgas ist.
Ja, also diese Methanhydrate, das ist ja so unter hohem Druck und unter niedrigen Temperaturen bildet sich das wohl. Und die ersten Entdeckungen, ich glaube, die gab es irgendwo vor Russland. Und jetzt weiß man mittlerweile, das gibt es in allen Meeren, überall. Aber die Destabilisierung ist ein großes Problem, weil Methan so hochgradig klimaschädigend ist, viel stärker als CO2. Aber die Destabilisierung dieser Methanhydrate, die halt festes Material sind, das bedeutet, dass es durch, also da kann ich glaube ich gar nichts zu sagen, ob man das anbohren kann, das ist ja so Teil dieses Phänomens, was im Schwarm beschrieben ist, dass man das anbohrt und dann quasi blubbert es da raus. Ich glaube, die schlimme Analogie ist, dass man das heute nicht anbohren muss, sondern es reicht, dass es wärmer wird. Also allein die steigenden Temperaturen führen dazu.
Das heißt, das führt zu Emissionen von Methan durch die Meere?
Ja, genau. Es gibt blubbernde Regionen schon, in denen offensichtlich Methan auch austritt. Und die Klimaschädigung durch dieses frei werdende Methan, da wird, glaube ich, noch ein bisschen drüber gestritten, weil ein Teil davon wird schon während des Austritts in die Wassersäule, wird das schon wieder umgesetzt. Und also bei weitem nicht alles davon erreicht überhaupt die Atmosphäre. Aber dieses Destabilisieren eines festen Materials im Meeresboden Und das Ausgasen ist das eine und das andere ist, was passiert dann mit dem Meeresboden? Und tatsächlich kann das zu diesen beschriebenen Rutschungen führen. In welchem Umfang oder wie groß dieses rutschende Volumen dann ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall können Teile dieses, das sind ja dann in der Regel so Abhänge, Kontinentalabhang heißt das dann, die können dann wirklich destabilisieren und in Rutschung kommen. Und das, ich weiß gar nicht, ob man dann sagen kann, das ist gefährlich für die, die oben drauf wohnen, aber
wahrscheinlich schon, ja.
Man möchte das, glaube ich, nicht erleben, dass es unter einem so wegrutscht. Mhm.
Gut, und letztendlich ist ja das auch wieder, wenn es im großen Ausmaß passiert, Auslöser von Tsunamis oder ähnlichen Geschichten. Okay, wir haben darüber gesprochen, dass es jede Menge Phänomene gibt im Meer, einige sehr realistisch, einige vielleicht auch eher unrealistisch. Zentral in dem Buch und auch in der Serie ist ja, dass das Ganze sozusagen von einer bislang unentdeckten Intelligenz gesteuert wird, also sozusagen dem Schwarm, das heißt also, was sind das, Einzeller irgendwelche, die sozusagen ihr Wissen untereinander austauschen. Im Grunde machen ja auch die Wissenschaftler, versuchen ja auch so eine Art Schwarm zu bilden, indem sie ihr Wissen untereinander austauschen. Nur diese Irrs, so heißen die in dem Buch und in dem Film, die machen das ein bisschen schlauer und machen das schon seit Millionen Jahren. Hat dir das gefallen?
Ja, im Buch mehr als bislang im Film, muss ich ja sagen. Denn im Film stecken wir ja fest in dem Moment, wo sich die Protagonistinnen erst beginnen, darüber auszutauschen, was da passiert. Aber dieser Moment, dass du denkst, jetzt schlägt die Natur zurück. Also hin und wieder denke ich, wir sind doch schon mittendrin. Jetzt wehren sie sich. So. Und dieses Etwas, was beschrieben wird in dem Buch als offensichtlich intelligente Größe da unten, wie auch immer sie sich organisiert, das finde ich toll, weil das zeigt so ein bisschen nochmal auf, dass wir Intelligenz vielleicht noch nicht richtig verstanden haben. Also vielleicht gibt es diese Vernetzung woanders. Diese Idee, dass es da etwas gibt, was sich intelligent genug verhält, um sich gegen uns zu wehren, obwohl wir mit Krone der Schöpfung und ähnlichen Attributen versehen, uns immer so als der Gipfel alles Könnens und aller Intelligenz bezeichnen. Das finde ich super.
Also, ja, aber das ist Science Fiction, während das andere, die anderen Phänomene, die dort beschrieben werden, ja eher so science-based, also wissenschaftlich durchaus fundiert denkbar sind. Ne? Und das andere ist denkbar, aber kann man realistisch halten? Naja, ist aber doch eben sehr fantasievoll, würde ich mal sagen.
Also, ja, das oder? Ist schon richtig. Ja, genau. Nein, aber ich finde so diese philosophische Frage, warum wird eigentlich alles, was wir als Intelligenz bezeichnen, nur in Abgrenzung zu dem als Intelligenz bezeichnen, was wir selber können? Also unsere eigenen Maßstäbe müssen plötzlich herhalten, um Intelligenz zu bezeichnen, die vielleicht von uns gar nicht erfasst werden kann. Ich finde das einen schönen Gedanken.
Ich habe heute gelesen von einem schlauen Putzerfisch, eine neue wissenschaftliche Studie. Ein Putzerfisch, also ein kleiner Fisch, der irgendwie 10 Zentimeter groß ist, erkennt sich, wenn man ihm ein Bild von ihm selber vorhält. Dann erkennt das, greift das nicht an, wenn es ein anderer Putzerfisch ist, dann attackiert er ihn.
Weil
er ihn
vertraut. Also anderer heißt Individuum.
Ein anderes Individuum. Er erkennt sich selber sozusagen. Das heißt, es gibt noch ziemlich viel zu entdecken und ziemlich viel schlaue Wesen unter der Meeresoberfläche. Und hoffen wir mal, dass es keine Irrs sind, die sich gegen die Menschheit verschworen haben. In diesem Sinne, vielen Dank, Caroline Schacht. War sehr spannend, mit dir über den Schwarm zu reden. Ich bin gespannt und werde auf jeden Fall auch mal reingucken. Dir hat der Film gefallen. Du guckst dir wahrscheinlich die nächsten Folgen an. Ich habe gehört, 4 Staffeln sind geplant mit 32 Folgen. Also kommt noch einiges auf uns zu, wenn die tatsächlich realisiert werden sollten. Das war unsere Episode von Überleben. Diesmal über den Schwarm und die Geheimnisse der Weltmeere.
Vielen Dank, Jan. Tschüss.
Bis dann.